Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum ersten Mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit bei dem Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute gleich bei meinem ersten Podcast, zumindest bei dem ersten professionellen Podcast, wenn man so will, gleich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den lieben Sepp Maurer. Aus meiner Sicht einer der, wahrscheinlich der beste deutsche Trainer, der ganz, ganz vielseitig im tiefsten Wald in Bayern, im tiefsten Bayern, nahe an der Tschechien-Grenze, aus der ganzen Welt Athleten betreut, schon viele Weltmeister gemacht hat und einfach ein überragender Typ ist. Wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange, Sepp, aber wir haben uns gleich auf Anhieb gut verstanden. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mit mir einen Podcast aufnimmst. Und ich habe auch eine ganze, ganze Menge Fragen an dich. Werden wir nachher gleich mal anfangen. Bevor wir loslegen vielleicht, der Sepp ist morgen da eigentlich für eine Schulung. Und wir haben jetzt schon 10 vor 10, also nicht morgens, sondern abends 22 Uhr. Und wir hätten uns jetzt eigentlich bei mir zu Hause am Küchentisch unterhalten, weil du pennst heute bei mir. Und diese Unterhaltung, die nehmen wir jetzt einfach auf. Und alle da draußen können Mäuschen spielen und können uns beiden zuhören, wie wir uns unterhalten, als würden wir uns zu Hause bei mir am Küchentisch unterhalten. Sepp, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir eine große Ehre.
Dito, vielleicht, bevor ich irgendwie mit Fragen loslege, die ich die ein oder andere tatsächlich brennend oder die mich brennend interessieren, erzähl doch vielleicht den Leuten draußen mal so ein bisschen deinen Werdegang. Der ein oder andere da draußen hat vielleicht dein Buch gelesen, was ich übrigens sehr empfehlen kann, Made in Hell. Mhm. Aber für alle, die da noch nicht reingelesen haben, erzähl doch mal ein bisschen, was denn Sepp Maurer zu dem Sepp Maurer gemacht hat, den ich heute vor mir sitzen habe.
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das was Besonderes ist. Aber bestimmt nicht sogar. Aber naja, gut, ich bin zusammen mit meinem Bruder aufgewachsen in einer kleinen Ortschaft in Neukirchen. Das ist bei Bad Kötzting. Und wir haben 22 Nachbarn, 22 Personen. Wir stammen aus einem Wirtshaus, ne? Und mein Bruder und ich, wir sind beide Kochgelernte. Mein Bruder, der ist minimal erfolgreicher als ich als Koch. Ne, er ist ein sehr guter Minimal, ja. Der Ludwig Maurer, ja, also der ist ja wirklich mittlerweile sehr bekannt. Bin ich auch sehr stolz auf ihn natürlich. Genau. Und wir haben beide Koch gelernt und mich hat es halt dann irgendwann im Laufe der Jahre zum Fitnesssport verschlagen. Ne? Also ich habe auch angefangen mit Motocross natürlich, ne? dann Judo, dann Skifahren und so weiter. Motocross fahre ich ja jetzt noch. Und dann ist es eigentlich alles so, hat es so begonnen, dass ich fürs Judo, ich war ziemlich leicht, ich war sehr dünn, ich hatte immer so 60 Kilo. Und mit 18 Jahren eigentlich noch, habe ich noch 60 Kilo gewogen. Und dann war ich fürs Judo einfach zu schwach. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich kam dann irgendwie zu den Männern, zu den Aktiven und ich war einfach schwach. Ne? Schwach. Und dann habe ich mir echt gedacht, ich fange das Trainieren an und dann hat sich halt das alles dann so entwickelt. Und dann habe ich mit dem Krafttraining begonnen, dann irgendwann Kraft-3-Kampf gemacht, dann den einen oder anderen Trainerschein gemacht und dann ein Fitnessstudio gebaut. Ja, und jetzt ist es halt, wie es ist. Ne? Ja, also so besonders ist es nicht, aber ich bin glücklich so, wie es ist und ich freue mich jeden Tag, dass ich meine Arbeit machen darf.
Du hast aber jetzt auch die Extrem-Kurzfassung gemacht. Das war jetzt die Sepp Maurer, ich bin bescheiden. Kurzfassung, aber du hast ja schon auf dem Weg auch doch den ein oder anderen, ich nenne es mal Schicksalsschlag gehabt, mhm. Der dich ja doch auch dazu gezwungen hat, den ein oder anderen Umweg zu gehen. Magst du da ein bisschen was von erzählen?
Mhm. Mhm. Ja, also letztendlich ich würde mal so sagen, ich habe irgendwann mal den Entschluss gefasst, ich will der Stärkste werden, gell? So wie halt viele. Ich will der Stärkste werden. in meinem Fall dann im Steinheben im Bayerischen oder im Kraft-3-Kampf. Ich wollte mit aller Gewalt unbedingt der stärkste Deutschlands werden. Ne? Und dann habe ich mit relativ wenig Wissen und mit roher Gewalt im Nachhinein betrachtet und einfach mit Willen, ne? das zwar nicht geschafft, aber ich war eigentlich gut dabei. Also ich habe so, ich kann mich noch erinnern, so 280 Kilo gehoben damals und auch schon so 180 gedrückt auf der Bank. Und so Beuge war nicht so gut, so 230, 240, aber es war schon okay. Ne? Und dann hatte ich einen schweren Unfall. Zeitgleich hatte ich ja mein Studio eröffnet, ne? Und hatte damals ja eine sehr hohe Verbindlichkeit, höflich ausgedrückt, der Bank gegenüber. Ne? Also wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man auf diese Höllhöhe, da wo ich ja abstamme, mit 22 Einwohnern, wenn du da ein Fitnessstudio hinbaust, für damals 1 Million D-Mark, ne? War ja sehr viel eigentlich für mich. Ne? Und dann ein Jahr später hatte ich einen schweren Unfall mit Motocross, mit dem Motocross, und dann war der Fuß sehr kompliziert gebrochen. Dann waren also mehrere Träume ausgeträumt. Also zum einen konnte ich natürlich nicht mehr trainieren. Ne? Das war meine größte Sorge. Ich weiß noch, ich bin da in der Wiese gelegen, der Fuß war matsch. Und dann war mir klar, also mit Kniebeugen wird es morgen nichts. Ne? Und dann die zweite Sache, die mir erst eingefallen ist, also das Geschäftskram an zweiter Stelle, war dann das, dass ich festgestellt habe, wo dann da die Bergwacht kam, oh, das ist ganz schön scheiße, ich habe 1 Million Schulden und morgen kann ich bestimmt auch nicht arbeiten. Ne? Und ich war ja damals zusammen, Mitarbeiter hatten wir ja keine, außer die Jasmin, die jetzt immer noch da ist, ne? Also meine beste Freundin bis jetzt. Und dann war das also richtig schlecht. Und damals, ich weiß nicht, wie viel das wir Mitglieder hatten, war mir auch damals wirklich egal, weil ich wollte einfach nur selber trainieren, kann mich da wirklich noch erinnern. Ich wollte einfach nur selber trainieren und ich wollte mit meinen Freunden trainieren, ich wollte der Stärkste werden. Aber ob wir jetzt da 200 Mitglieder haben oder 500, das war mir wirklich egal. Wir hatten aber tatsächlich nur 200, ne? Und 200 Mitglieder, aber 35 Euro waren ja dann, ist natürlich auch schwer, dann 1 Million abzuzahlen, ne? Also 500.000 Euro, dann waren sie Euro, ne? Ja, und letztendlich hat sich das dann so herausgestellt. Wir waren damals eine klassische Muckibude. Also ich war der einzigste Trainer natürlich. Ich war gleichzeitig, wie es halt in vielen Fitnessstudios ist, ich war gleichzeitig Trainer, ich war gleichzeitig der, der Studiostaub saugt, ne? Der die Eiweißshake macht, ne? Der auf- und zusperrt, also so war es halt. War auch okay und ich war auch der Meinung, das ist auf der ganzen Welt so. Also ich, eine größere Weitsicht hatte ich damals nicht, weil ich wollte einfach trainieren, ich wollte einfach Eisen haben, ne? Und wollte Eisen bewegen und das war alles gut. Und ja, und dann durch diesen Unfall war das dann letztendlich so, dass dieses Bein 3 Jahre nicht zusammenwachsen wollte. Und dann ging eine ewige Odyssee los, die mich habe ich bis heute verfolgt letztendlich. Da wo man sagt, okay, dieses Bein wächst nicht mehr zusammen, weil eben die Marknägel nicht richtig gesetzt waren. Es war ein Oberschenkelbruch, ne? Und dann permanent die Schrauben locker wurden, ne? Dann hat sich eine Pseudoarthrose gebildet, dann hat der Knochen des Faulen angefangen, ne? Dann war permanent, also der Oberschenkel, weiß ich noch, der war 1,5 Jahre war der offen, ne? Und der war immer, da waren sogar durch die Fäden durch, der Heilungsprozess lief auch gar nicht mehr, ne? Da hat es immer das Eiter rausgehauen bei jedem Schritt, ne? Und ja, nach 3 Jahren Krücken irgendwann habe ich wirklich alles abgeklappert, also jeden Arzt, jeden Orthopäden und so weiter. Dann war ich dann damals, war ungefähr Operation 24, denke ich mal, 24 mit diesem Bein. Und dann hat also der letzte Orthopäde dann gesagt, ja, das Bein sollte jetzt abgenommen werden dann. Ne? Und dann war diese eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt Michael Schumacher wäre, zur damaligen Zeit, ne, müsste dann das Bein auch weg. Ne? Nicht der Maurer Sepp mit der AOK Krankenkassenkarte, sondern der Michael Schumacher. Und dann hatte ich Gott sei Dank dann eine Lösung gefunden, also jemand, der mir geholfen hat, mit einem Trainingsprinzip eigentlich, also gar nicht so sehr mit Therapie, sondern eigentlich mehr mit Training. Und auf einmal schien das so, dass der Knochen wieder zusammenwachsen wollte. Ne? Und natürlich durch diesen ewigen Prozess kamen dann im Laufe der Jahre dann viele, viele Probleme dazu. weil ich hatte und habe immer noch keinen Quadrizeps zum Beispiel, ne? Und natürlich Menisken waren kaputt, Knorpel sowieso kaputt, Außenbänder, Seitenbänder habe ich ja sowieso nicht, Kreuzbänder existiert ja gar nicht. Und durch diese vielen Operationen wurde das Bein im Laufe der Jahre wie so eine Banane. Ne? Mhm. Und dann war natürlich das so, dass irgendwann Knochen auf Knochen so extrem war, dass ich es auch nicht mit Training nicht mehr ausgleichen konnte. Und dann, zig Jahre später, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wieder zum 30.000. Mal und habe dann eine eigene Knieprothese mitentwickeln dürfen. Also zumindest die Operationsvorbereitungen und die Ansichten, welches Material das Beste wäre und so. Und ja, und dann hat sich also in dieser Zeit, wo ist eine lange Geschichte, weiß ja gar nicht, wo du aufhören soll und anfangen, aber im Laufe dieser Zeit, die ja über 18 Jahre ging, hat sich natürlich viel getan. Ne? Wir haben selber viel dazugelernt, dadurch schon, durch das, dass mir keiner geholfen hat, wollte ich dann anderen helfen, ne? Bin dann um die Welt gereist, ne? Also habe mir wirklich alle Therapiekonzepte angeschaut, alle Trainingskonzepte, habe für mich das Beste rausgeholt, was sehr schwierig war, weil ich ja tatsächlich nur ein Koch bin. Ne? Also ich habe leider nichts direkt bis zu diesem Zeitpunkt gelernt oder studiert, was mit Therapie zu tun hat. Und natürlich war es dann ein schwieriger Weg, ne? Dass du dann, wenn du von zum Beispiel, es geht ja schon bei Latein los, wenn du Latein nicht kannst, Anatomie begreifen auf Lateinisch ist ja schon schwierig, wenn du gar nichts, ne? Und ja, das war also ein sehr, 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 sehr langer Weg und letztendlich hat sich durch diese ganze Krankheitsgeschichte unsere Sportschule mittlerweile dann auch zu dem entwickelt, was sie heute ist, ne? Wo wir auch sehr stolz sind, dass wir praktisch eine Mischung gefunden haben aus Therapie, nehmen wir es mal so, Therapiekonzept, aus Trainings- und Sportwissenschaft, ne? Und ja, wie nennt man es? Freude. Ja, so grob.
Ja, ist schon, finde ich, eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ich habe sie ja bei dir im Buch gelesen. Mhm. Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten. Deshalb war es mir wichtig, dass du die jetzt doch mal so doch ein bisschen vollständiger erzählst, weil ich finde, dass die schon sehr, sehr außergewöhnlich ist, in dieser Weg. Und wie du gerade selber gesagt hast, also du bist jetzt für mich in der Kürze der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und ich dir auch schon mal hier und da über die Schulter schauen durfte, auf einem therapeutischen Niveau, wo ich mich sofort behandeln lassen würde.
Ja, das ehrt mich aber.
Und wie du gerade sagst, an sich bist du ja nie eine klassische Physio- oder sonst was Ausbildung durchlaufen. Und das halt sich selber ein Stück weit autodidaktisch beizubringen auf dem Niveau, das ist schon sehr, sehr geil und sehr außergewöhnlich. Naja. Muss man schon mal so stehen lassen. Naja. Und muss ich auch sagen, hat mich sehr beeindruckt mich immer noch. Und ist halt auch krass, was du da aus dieser Geschichte raus auf die Beine gestellt hast. Ich meine, was man vielleicht final schon erzählen sollte jetzt noch, als Moral der Geschichte hinten raus, dass du ja jetzt auch mit dem künstlichen Knie, was du mitentwickelt hast, einen Weltrekord hältst, oder? Im genau. Kreuzheben?
Genau, genau.
Erzähl mal.
Das war dann also so diese letztendliche, dann war das Knie kaputt, ne? Also ich hatte es mit Training auch nicht mehr aufhalten können, therapeutisch auch nicht, obwohl wir alles haben, alles probieren, von radialer Stoßwelle bis zu Magnet, bis zu Neuro-3D-Schwingen, also es gibt ja nichts, was wir nicht betreiben. Aber letztendlich war das Knie total kaputt und es hat sich immer verkeilt bei jedem Gehen, bei jedem Sitzen, bei jedem Aufstehen. Dann haben wir gesagt, okay, ich brauche ein neues Knie. Dann haben wir dieses Knie mit dem Dr. Grifka aus Bad Abbach, Professor Dr. Grifka, ne? Haben wir dann gesagt, okay, ich brauche ein Knie, aber ich brauche ein Knie, das richtig viel aushält. Dann hat er gesagt, okay, er kann mir eins machen, ne? Mit verschiedenen Materialien, es hält auf jeden Fall 150 Kilo aus. Ne? Dann sage ich,
nein. Hast du mal müde gelächelt?
Ja, sage ich, nein, ich stelle mir das anders vor. Also es sollte eigentlich schon 340 Kilo mindestens aushalten. Also so wäre mein Plan. Dann hat er also gesagt, ob ich noch alle Tasten im Schrank habe, ne? Und dann haben wir aber trotzdem uns auf das geeinigt, wir probieren da was aus. Also ich war ja dann der Erste in Deutschland, der das gemacht hat. Eine Fast-Track-Operation, also direkt heute operieren, morgen nach Hause gehen. Mit einer ganz speziellen Methode, die er entwickelt hat auch. Also ich war da der Erste in Deutschland. Und mit verschiedenen Materialien, ne, die wir während der Operation probiert haben, um die größtmögliche Beweglichkeit im Knie und die beste Statik und die beste Kraftübertragung im Knie zu erreichen. Ne? Und dann ging es mir da eigentlich relativ gut und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie viel das aushält. Ne? Und dann der Weltrekord, den hat bis dahin ein Finne gehalten, im Kreuzheben mit einer künstlichen Prothese. Das waren 286 Kilo. Da habe ich gesagt, okay, also ich werde 330 Kilo heben. So war mein Plan. Und ich habe dann auch im Training schon 310 Kilo gehoben, also aber ganz easy. Also alle Zeichen standen auf grün, ne, dass ich das 330 schaffe. Und dann hatte ich aber leider vor dem Wettkampf, also wirklich einen Grippalinfekt, also ich habe wirklich nichts mehr an Flüssigkeit in mir behalten. Habe beim Aufwärmen schon etliche Zerrungen bekommen dann. Aber trotzdem, letztendlich war es trotzdem ein Weltrekord mit 305 Kilo. Mhm. Und letztendlich ist jetzt alles gut, ich bin glücklich und die Leistung ist ja so schon nicht so schlecht. Aber mit dem künstlichen Knie ist es gut.
Es ist ganz ansehnlich.
Ja, ist okay.
Ja,
bin schon zufrieden.
Ist ganz okay.
Ja, bin schon zufrieden.
Ich meine, man muss auch, wenn du jetzt so vor einem sitzt und zumindest die, die auf YouTube zuschauen, können dich ja sehen. Sieht jetzt nicht mehr nach dem Judoka aus mit 60 Kilo, der schwach war.
Ja, Gott sei Dank,
ich habe so ein bisschen zugenommen. Hast ein bisschen Fleisch draufgepackt.
Ja, ein bisschen zugenommen, ja.
Okay, finde ich extrem spannend. Und ich meine, ich denke, der ein oder andere oder die ein oder andere, die hier zuhören, die auch in der Fitnessbranche unterwegs sind, weil das halt so mein Metier ist, ein Fitnessstudio zu eröffnen mit dem Einzugsgebiet von 20 Menschen ist auch spannend per se.
Ja, du hast es gesagt, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich habe das noch gar nie gedacht, aber du hast gesagt, dass das nicht normal ist anscheinend.
Nee, also es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die ihr Geld damit verdienen, eine Standortanalyse zu machen.
Okay.
Und die hätten dir wahrscheinlich tendenziell abgeraten.
Okay, wenn du das sagst.
Aber es ist ja wie immer im Leben, sagen dann alles geht nicht, bis es halt einer macht. Ja. Und ich meine, was du jetzt da an Menschen, also du hast ja auch richtig viele normale Mitglieder, also wenn man bei dir ist, ist ja wirklich die Welle los. Mhm. Wobei normale Mitglieder muss ich jetzt auch mal ein bisschen relativieren, weil also ich komme mir bei dir im Club vor, als hätte ich noch nie trainiert.
Nee.
Du hast ja schon eine, also ich weiß nicht, was du da für eine Mutantenhöhle gezüchtet hast, ja. Aber bei dir sind ja schon wirklich Menschen unterwegs. Ich erinnere mich an den Wettkampf, du hast einen Athleten, den du betreust, der an Kinderlähmung leidet und der aber auf dem Wettkampf 270 Kilo gehoben hat.
Ja, genau.
Habe ich mir gemerkt.
Genau, siehst du? Ja, ja. Ganz richtig, ja.
Die hebe ich nicht.
Ja, ganz richtig. Nee, war schon. Sind schon viele schöne Sachen passiert im
Leben. Also schon krass, was du da aufgebaut hast. Und also für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, kann man ja auch mal bei dir auf die Homepage schauen. Kinema heißt dein Club, ne? Und ist ja schon krass, was du da alles vereinsetzt, ne? Also du hast die klassische Trainingsfläche, wo du aber sehr, sag ich mal, Kraft-3-Kampf-orientiert, sehr athletikorientiert arbeitest mit den Leuten. Und du hast aber auch eine Praxis dabei mit Physiotherapie, aber auch mit Ärzten. Ne? Und das ist schon, also das wäre schon, das finde ich in ganz Deutschland, egal wo, schon eine beachtliche Konzeption. Aber nochmal im, wie heißt dein Ort? Am Heiligen.
Also Neukirchen beim Heiligen Blut.
Genau, beim Heiligen Blut, genau. Das habe ich mir gemerkt.
Und der Ortsteil Höllhöhe.
So. Da jetzt sowas hinzustellen und jetzt hast du vor, ja nochmal richtig was drauf zu satteln. Ich weiß nicht, ob du hier darüber sprechen möchtest.
Ja, kannst du schon sagen. Ja, ist,
oder du willst da jetzt nochmal ganz entspannt für wie viel 7 Millionen eine Eishalle bauen?
Genau.
Ja, warum nicht?
Ja, das haben wir schon geredet heute. Warum nicht, ja?
Genau. Ja.
Warum nicht?
Und jetzt muss man mal dazu sagen, du betreust richtig viele Eishockeyspieler auch. Also ich habe vorhin schon mal im Vorwort gesagt sozusagen, du betreust ja aus der ganzen Welt Sportler, bis in die USA und so weiter. Kannst ja gerne ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber da sind vor allem auch ein Haufen Eishockeyspieler dabei. Deshalb ist ja naheliegend, dass du Neunkirchen am Heiligen Blut eine Eishalle brauchst für 7 Millionen.
Richtig, also es kommt natürlich dann, also das wird jetzt das wird bestimmt dann mein Lebensprojekt werden, ne? Also deswegen rede ich auch jetzt schon drüber, weil es ist immer so, ich habe in meinem ganzen Leben nur immer einen Plan A gehabt, ne? Plan B hat mich gar nicht interessiert, will ich auch gar nicht hören, ne? Interessiert mich auch gar nicht. Das habe ich mir beherzigt, das hat mir mal jemand gesagt. Wenn du an einen Plan B hast, dann hast du an Plan A ja nie geglaubt, ne? Und an Glauben fehlt es mir mal nicht, ne? Das war immer schon so. Und jetzt, wo alles eigentlich gut ist und wo wir glücklich sind und glückselig sind, sind jetzt 43 ja, Mitarbeiter, oder eigentlich sind wir 43 Freunde, kann man sagen, in der Sportschule. Ne? Und alles eigentlich so geworden ist, wie wir es immer wollten. Ne? Eine Mischung aus Therapie, Fitness, Profisport, ne? Und Reha, also die trainieren alle unter einem Dach, vom Millionenverdiener bis zum Normalverdiener halt, ne? Und jeder respektiert den anderen, vom Dicken bis zum Dünnen, vom Starken bis zum Kleinen. Also ist eigentlich alles gut.
Wobei ich bei der Quoten kleiner als bei dir war, hatte ich den Eindruck. Also du hast schon, also gefühlt, es war ein bisschen wie in Schweden bei Leiko. Da hatte ich auch das Gefühl, die Frauen sind stärker als ich, die da trainieren. So ähnlich kam es mir bei dir auch vor.
Ja.
Also ja, du hast da schon eine gute Durchdringung.
Ja,
nenn ich's mal jetzt.
Ja, nee, ist ein guter Mischmasch aus Athleten. Und jetzt ist halt so naheliegend, ich möchte halt jetzt noch einen Ort schaffen, das soll dann in Terra heißen, ne? Also auf Erden. Also die Wortfindung hat, glaube ich, genau 10 Sekunden gedauert. Die hat den Powerlifter von mir, ne? Und das soll in Terra heißen und das soll alles vereinen. Also was uns jetzt noch fehlt, praktisch eine Eishockeyfläche, da wo meine Eishockeyspieler nach dem Aufbau oder in der Reha dann wieder aufs Eis können und so Return to Play. Dann soll ein Auditorium rein für Lehrgänge, die wir mittlerweile halten, auch für Leiko, ne? Aber wir brauchen einfach eine richtig geile Fläche. Jetzt sind wir halt immer im Aerobikraum noch und so, ne? Ich möchte halt da das geil haben, ne? Schön haben. Und dann ein großes Boxgym, ne? Weil wir betreuen ja, weißt du ja eh, das ist eins unserer Hauptaufgaben. Wir betreuen ja fast jeden Boxstall in Deutschland und wir hatten auch eine schöne Boxhalle. Die haben wir jetzt umgebaut und da möchte ich ein geiles Boxgym machen und dann eben kommt ein Fußballplatz rein und ein Tennisplatz und oben kommen Athletenwohnungen rauf und ums ganze Gebäude rum kommt so eine Tatanbahn zum Laufen. Ne? Die brauche ich zwar nicht unbedingt, aber die schaut geil aus. Das habe ich mal in Amerika gesehen, die möchte ich unbedingt haben, wirklich. Ja. Und mein Bruder und ich, wir machen dann zusammen da drin so ein Restaurant, nur für Athleten. Also wirklich ein Restaurant, da wo du hingehen kannst, da wo richtig frisch gekocht wird, aber da wo es dann heißt, ich möchte bitte gerne 40 Gramm Eiweiß, dann 80 Gramm Kohlenhydrate, dann 20 Gramm Fett, genau. Und koch mir das, genau, koch mir das. So wäre mein Plan jetzt. Genau.
Klingt schon geil.
Ja.
Also wir haben uns ja heute schon darüber unterhalten, dass die Immobilien bei euch noch ziemlich günstig sind.
Ja, Gott sei Dank.
Ich spiele ja wirklich mit dem Gedanken, mir eine zu kaufen, nur dass ich dann bei dir rumhängen kann.
Das würde mich freuen, das würde mich ehren.
Und bei dir trainieren, ja. Du hast gerade ein bisschen aufgezählt, was für Sportarten insgesamt betreust du. Also bekannteste, glaube ich, ist Robin Krasnitschi, oder?
Ja, immer noch einer der bekanntesten. Dann Tina Rupprecht zum Beispiel ist auch 6-fache Boxweltmeisterin. Ne? Mhm. Dann Walter Röhrl natürlich, kennen wir beide sehr gut, das sind ja beide Motorsportverrückt. Ne? Dann im Eishockey Marcel Brandt für die Olympischen Spiele haben wir den vorbereitet. Dann Albert Kuchler für die Olympischen Spiele. Dann im Ski-Alpin Weltcup jetzt Jonas Stockinger. Dann im Triathlon Hawaii-Finisher, Hawaii-Starter. Oh, das ist ja utopisch eigentlich. Also es sind jetzt wirklich viele. Ja, Boxer wie zig Europameister, Weltmeister, Deutsche Meister sowieso. Dann im Powerlifting, also wir haben jetzt auch den ersten, also der jetzt dann 400 hebt, aus unserem Studio gemacht. Also es ist so ein richtiger Hymne mit einer riesen Veranlagung, der jetzt dann an die 400 gehen wird. Also ja, Gewichtheben, dann ja, Radrennsport, dann Trailläufer, Trailrunner, dann Fußball-Bundesliga, dann ja, also eigentlich alle Sportarten mittlerweile.
Also alles, was man in so einem Ort wie bei dir erwartet.
Ja, genau, so ungefähr.
Was man vielleicht, ich habe gleich eine Frage dazu, weil ich finde es schon extrem außergewöhnlich, welche Facetten du abbildest. Also wie viele verschiedene Sportarten. Mhm. Was ich aber vorher noch dazu sagen wollte, was, glaube ich, für die Leute, für die Vorstellungskraft wichtig ist, wenn man sich jetzt dein Zentrum vorstellt, dass du ja ein Hotel mit dabei hast. Mhm. Und dass ja die Athleten sozusagen bei dir wohnen und dann mit dir trainieren. Und das ist ja schon auch nochmal von der Konzeption her, was es dann auch attraktiver macht, obwohl du etwas weg bist von der Zivilisation. Mhm. Aber die Frage, die ich dir stellen wollte, was finden diese Athleten bei dir, was sie woanders nicht kriegen?
Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich denke jetzt mal, dass zum einen, also diese Abgeschiedenheit im Nachhinein gar nicht so schlecht war. Mhm. Ne? Weil ich kann mich eben noch an Robin Krasnicki erinnern, der, wo er damals das erste Mal kam. Und dann wollte der eigentlich gleich wieder gehen. Ne? Der hatte kein Handyempfang. Ne? Der hat gesagt, ich bleibe doch jetzt hier nicht ein Vierteljahr. Ich bleibe doch jetzt hier nicht 3 Monate und kann nicht mal aufs Handy schauen, weil ich keinen Empfang habe. Ne? Und im Nachhinein hat sich das aber als gut herausgestellt. Ne? Also jetzt wollen die diese Abgeschiedenheit, die gute Luft natürlich, ist ja mitten im Wald. Ne? Mhm. Und dann natürlich vielleicht diese Kombination aus, ist ja mittlerweile im 4,5-Sterne-Hotel. Wir haben ja alles eigentlich jetzt. Schwimmbad, Höhenkammer, Whirlpool, Sauna, Sanarium, Solarium etc. 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 Also das ganze Wellnessangebot und dann natürlich jetzt auch eine richtig geile Küche, alles was mit Sport zu tun hat. Ne? Also die bekommen ja ihr Essen so serviert, wie sie wollen, jetzt ja schon. Ne? Also und das ist natürlich total unterschiedliche Anforderungen. Natürlich der Gewichtheber mit 150 Kilo, der muss was anderes essen, wie jetzt die Boxerin mit 55, die auf 48 runter muss. Ne? Und diese Kombination, glaube ich, macht es aus. Und dann natürlich, wir haben ja jetzt ja 6 Orthopäden bei uns, ne? Und natürlich dann unser eigenes Röntgengerät, ne? Und unsere eigene Knochendichte-Messung. Also wir machen ja eigentlich alles selber. Wir können unter Ultraschall Spritzen setzen und so weiter.
Du hast ein eigenes Labor?
Wir haben ein eigenes Labor, genau. Wir nehmen Blutwerte vor nach dem Training, ne? Also Spiroergometrie, Laktat, dann EMG, EKG. Also wir machen eigentlich jede Leistungsmessung, ne? Maximalkrafttests sowieso. Und dann natürlich, was auch schon viel ausmacht, sind diese desmodromischen Trainingssysteme, die wir haben. Und diese geschwindigkeitszwangsgesteuerten Systeme, die wir dann ins Training integrieren, das ist auch relativ selten. Mhm. Mhm.
Also das ist jetzt tatsächlich für den Zuhörer, Zuhörerin, die das jetzt nicht zuordnen kann, schwierig zu erklären. Da empfehle ich euch mal, wenn ihr bei YouTube eingibt, Sepp Maurer und desmotronisches Training, dann kommen, glaube ich, 1-2 mhm. uralte Videos, die du mal reingemacht hast, wo man das sieht, also im Endeffekt, wenn ich es jetzt beschreiben müsste, ein sehr schnelles isokinetisches Training. Mhm. Also das Gerät bewegt sich, du gibst Widerstand und das in einer sehr hohen Winkelgeschwindigkeit. Mhm. Finde ich auch spannend. Möchte ich jetzt aber gerade nicht tiefer drauf eingehen, ob mich das vielleicht auch inspiriert hat, das ein oder andere vielleicht mal ein Entwicklungsthema mit einfließen zu lassen. Ich muss dazu sagen, als ich war ja mit dem Ralf Pfeiffer bei dir, Ralf sei gegrüßt.
Hallo Ralf.
Mr. Eleiko, Deutschland. Und wir haben dann zusammen trainiert, also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich war bei dir mit dem Ralf, um dich kennenzulernen. Dann hatten wir die gute Idee, mit dir abends zu trainieren. Das ist bis dahin gut. Und Robin Krasnicki war gerade in seiner Wettkampfvorbereitung. Und dann hatten wir die tolle Idee, einfach Robins Training mitzumachen. Was total klasse war. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Und dann habe ich dann doch gemerkt, dass ich jetzt kein Boxprofi bin. War also sehr, sehr intensiv. Und dann haben wir zum Schluss einen Satz gemacht, Beinstrecker, beim Beuger, meine ich mich zu erinnern, an den desmotronischen Geräten. Mhm. Und der Ralf ist direkt spucken gegangen. Mhm. Und ich lag auf dem Boden und habe ganz intensiv mit mir gekämpft, dass ich nicht spucken muss. Also du hast ja schon, ich nenne es jetzt mal intensive Trainingsansichten.
Mhm, das stimmt, ja.
Ist das auch etwas, was die Athleten bei dir dann finden irgendwo? Oder was würdest du sagen auf der Trainingsebene? Also klar, die ganze, was du aufgezählt hast, Infrastruktur, Orthopäden sind da, Röntgen, Labor ist da, Hotel ist da, man ist weg vom Schuss, geile Umgebung, gute Luft und so. Aber was ist noch auf der Trainingsseite? Du hast ja schon sehr, sehr außergewöhnliche Ansätze auch beim Training. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm.
Ja, das stimmt. Also wir haben schon außergewöhnliche Ansätze. Da ecken wir auch manchmal an, also ist, was mir egal ist, ne? Ist ja klar. Mittlerweile nicht mehr so viel, weil wir wirklich viel gewonnen haben, ne? Weil jetzt fällt es natürlich mittlerweile schwer, das zu widerlegen, ne? wenn man natürlich so viele Titel holt. Aber ich glaube, ein großer Punkt ist es schon, dieser gegenseitige Athletenrespekt, der bei uns ist. Und diese Gleichsetzung. Ne? Also du hast jetzt ja zum Beispiel einen Powerlifter, ne, der ja gar nichts bekommt, in seinem ganzen Leben niemals was verdient, nur immer Geld mitbringen muss, der aber den gleichen Trainingsaufwand an den Tag legt, jetzt wie zum Beispiel ein Fußballspieler vom FC Bayern München. Mhm. Und bei uns ist es einmal in der Woche so, Brauch und ein Muss und ein Soll, dass wir zusammen trainieren. Ne? Ist immer am Samstag, das ist unser heiliger Eisenhardt-Samstag, also hat sich das entwickelt. Und es geht immer um 3:30 los, um 3 Uhr trinken wir noch einen schönen Kaffee und dann müssen sie alle zusammen trainieren. Ne? Und wenn dann ab und zu ein neuer Athlet kommt, dann mault er ein bisschen, ne? Weil er nicht einsieht, warum er jetzt von Liverpool hierher fliegt, ne? Und jetzt muss er mit so einem dicken Gewichtheber trainieren, ne? Beispiel, ne? Aber das macht es letztendlich dann auch schon aus, weil natürlich dadurch entsteht ein extremer Teamgedanke, ne? Und der gegenseitige Respekt. Logisch ist der Powerlifter stärker wie der Fußballer, ne? Aber auch klar, dass der Fußballer besser laufen kann wie er. Und dieser gegenseitige Respekt, diese gegenseitige, diese Atmosphäre, die da entsteht, ne? Das, glaube ich, macht auch viel aus. Ne? Und letztendlich weiß ja jeder, er sitzt da jeder im gleichen Boot, jeder muss seinen Plan machen. Ne? Und ich verlange von jedem von meinen Profiathleten, dass sie 3-mal am Tag trainieren. Ne? Das ist sehr viel natürlich. Natürlich ist das abgestimmt, ist schon klar. Einmal regenerative Einheiten, einmal explosive, einmal im Hochlaktatbereich und so weiter. Aber wir trainieren 3-mal am Tag und muss man natürlich, das machen die meisten am Anfang dann, macht es denen schon zu schaffen. Und wenn die natürlich dann sehen, dass der andere Athlet das auch macht, dann fällt es ihnen leichter. Ne?
Ja. Also das glaube ich eh, dieses Phänomen, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ich jetzt bei dir regelmäßig trainieren würde, also ich würde bei dir wohnen, ich hätte mir jetzt so eine günstige Immobilie gekauft, und ich würde ständig in diesem Umfeld trainieren und mit all diesen starken Leuten, dann wirst du, glaube ich, automatisch auf ein anderes Niveau kommen, wie wenn ich halt jetzt, so wie ich trainiere, sehr viel alleine, nachts irgendwo bei McFit noch, weil ich unterwegs bin oder. Diese Umgebung und zu sehen, dass andere es schon können, macht, glaube ich, brutal viel aus.
Hundertprozentig. Bin ich brutal. Tausendprozentig dieser Meinung, dass es ist.
Ja.
Ja. Ich kann mich bei mir selber daran erinnern, ich habe eine sehr gute Veranlagung für die Bank. Ne? Mhm. Hat mir nie gefallen, aber meine beste Disziplin, und ich habe 60 Kilo gewogen und dann an meinem ersten Trainingstag im Studio 90 Kilo gedrückt. Kann ich mich noch erinnern.
Das ist brutal.
Ja, zwar wackelig, ne? Kannst ja nicht, intramuskuläre Koordination und so weiter, ne? Aber das ging einfach so. Ja,
der normale 60 Kilo Mensch macht das genau einmal.
Ja, und das ging einfach, ne? Also ich war nicht viel, ich habe auch keine große Brust gehabt oder irgendwie so, und auch keinen großen Trizeps habe ich ja bis jetzt noch nicht. Aber das ging einfach, ich habe mich da immer leicht getan. Und dann war ich also innerhalb von, weiß ich nicht, 4 Jahren, eigentlich im Studio, wo ich damals trainiert habe, einer der stärksten, sage ich mal. Ne? Ich habe dann da immer so 175 Kilo gedrückt. Es war einer noch drin, der hat 200 gedrückt, weiß ich noch. Ne? Aber dann kam eigentlich schon ich. Ne? Und ich hatte damals, was habe ich dann noch gewogen da, Körpergewicht, was habe ich denn da gehabt? 90. Ne? Also im Nachhinein war das ziemlich stark. Ne? Und ich habe immer so zwischen 170, 175 gedrückt. So. Und mit dem habe ich mich abgefunden. Ne? Der andere hat für mich nicht gezählt, weil der war 30 Kilo schwerer so. Mhm. Ne? Und ich war da glücklich und habe ja alles so gedacht, also 175 Kilo ist das Maß der Dinge. Passt. Weil alle meine Freunde haben so 140 gedrückt, 150, sowas. Ne? Genau. Und erst als ich dann selber mein Studio eröffnet habe und dann kam auf einmal da ein Kraft-3-Kämpfer, weiß ich noch. Und dann war ich im Krankenhaus. Dann hat mich meine Freundin eben und meine beste Mitarbeiterin, die Jasmin, dann im Krankenhaus angerufen und hat die gesagt, hey Sepp, da ist einer, der drückt 200. Dann sage ich, das ist ja unmöglich. Ne? Wo wäre denn der her? Also bei uns gibt es keinen, der 200 drückt. Und als ich dann wieder nach Hause gekommen bin vom Krankenhaus, dann habe ich also den gesehen, hat der wirklich 200 gedrückt. Und dann auf einmal war meine 175 ja gar nicht mehr der Rede wert. Und dann hatte ich mich auch wieder steigern können, ne? Ohne jetzt ein anderes Trainingsprinzip, ne? Mhm. Ohne was anderes gemacht zu haben, einfach nur, weil es so klar war, dass ich auch mehr drücken muss, ne? Stieg da meine Leistung auch an. Ne? Also das, wie du sagst, genauso glaube ich das und genauso ist es. In dem Umfeld, wo du trainierst, so wirst du auch, so entwickelst du dich auch. Es macht sehr viel aus, hundertprozentig.
Ja. Und das ist wahrscheinlich auch, was deine Athleten dann teilweise auch beflügelt, wenn die bei dir sind. Also das macht sicher auch noch was mit zusätzlich aus, ja.
Ja.
Wenn ich dich jetzt hier sitzen habe, und ich habe ja versprochen, wir unterhalten uns, als würden wir bei mir am Küchentisch sitzen. Wenn du jemandem, zum Beispiel mir, jetzt nur einen Tipp geben dürftest, um stärker zu werden, was ist so für dich das Ultimative, was vielleicht viele Menschen falsch machen beim Training oder so? Oder was wäre für dich der ultimative Ratschlag, um stärker zu werden?
Das kann ich dir, glaube ich, relativ einfach beantworten sogar. Also wenn man jetzt nur von Stärke redet und nicht vom Muskelquerschnitt oder sonst was, aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wie werde ich stärker am besten, dann würde ich sagen, dann solltest du mehr schlafen. Ne? Das ist wirklich so, meine Erfahrung nach jetzt 27 Jahren, der das zentrale Nervensystem am besten wieder runterfährt, ne, nach der Belastung, ne, und in der Belastung hochfährt, so hoch wie es geht, das ist der beste Athlet. Ne? Mhm. Und ich habe da so viele Fehler gemacht, auch im Nachhinein bei mir und anfangs auch bei meinen Athleten oder so. Und weil man einfach immer meint, man muss trainieren wie im Rocky-Film, man muss extrem verbissen sein, ne? Heute ist Kreuzheben oder heute ist der wichtigste Bankdrücktag, ne? Da hast du dich zwei Tage vorher schon fertig gemacht, ne? Dann bist du schon rein wie so ein Stier, ne? Und wolltest die ganze Welt auseinanderreißen und dann geht es eben gar nicht, ne? Und dieses, gerade wenn es um die Stärke geht, da funktioniert so viel oder fast alles eigentlich neuronal. Ne? Und ich kann mich auch an einen guten Spruch erinnern, den hat zu mir ein guter Trainer gesagt mal. Das war die Zeit, da wo ich den ganzen Tag mit Tupperware-Dosen rumgelaufen bin, mit Brokkoli, Reis und Pute. Und dann hat er gesagt, ganz provokativ, was machst du denn da? Ne? Dann sage ich, ja, ich esse das. Ja, wieso? Ja, sage ich, was, wieso? Ich wusste natürlich gar nicht, warum ich es eigentlich esse. Ne? Ich habe es halt einfach gegessen.
Das haben
halt
alle so gemacht.
Alle, genau, weil es alle gegessen haben. Dann sage ich, ja, ich muss das jetzt essen, weil so ernährt man sich halt, wenn man Kraftsportler ist. Dann sagt er zu mir, du wirst doch nicht ernsthaft glauben, dass es eine Rolle spielt, was du jetzt isst, ob du jetzt heute stark bist oder nicht. Damals habe ich mir gedacht, du bist ein totaler Psycho. Du kennst dich ja gar nicht aus. Der war übrigens viermal Deutscher Meister, ne? Aber ich war natürlich der Meinung, der kennt sich gar nicht aus. Und jetzt denke ich da immer öfters an diesen Satz, dass es logisch ist, es ist wichtig, wie du dich auf Dauer ernährst, was du isst und so weiter. Aber eine Powerlifting-Bewegung funktioniert rein neuronal, dauert in der Regel eine Sekunde, maximal zwei, wenn sie perfekt ist. Was willst du in diesen zwei Sekunden brauchen? Welche Energie? Wenn überhaupt, dann ATP. Ne? Du kommst dann kein Kreatin dran, ne? Dann kein Kreatinphosphatspeicher, du kommst dann keine Kohlenhydrate dran. Fette brauchst du sowieso nicht. Also es ist eine reine neuronale Schaltung. Ne? Und die funktioniert einfach dann am besten, wenn du ruhig bist, wenn das Nervensystem gut läuft, wenn du gut erholt bist, wenn du ausgeschlafen bist. Und wenn du gut an die Sache rangehst und dann funktioniert es am besten. Und deswegen sage ich, der am besten regeneriert ist, der am ruhigsten ist, das private Umfeld am besten passt, kann man auch beobachten, ne? Dem es privat gut geht, der privat glücklich ist, der explodiert auf einmal im Sport, der privaten Stress hat, der wird meistens auf Dauer, auf jeden Fall auf Dauer keine gute Leistung bringen. Mhm. Und deswegen sage ich, wenn ich einen Tipp geben müsste oder dürfte, nur einen einzigsten, dann würde ich sagen, schlafe und erhole dich so gut wie es geht, dann wirst du auch stark werden.
Okay, mit dem Tipp hätte ich so ziemlich als letztes gerechnet, obwohl er sehr viel Sinn ergibt. Jetzt weiß ich aber ja, weil ich dich doch schon ein bisschen kenne, dass du selbst ja eine Katastrophe bist beim Schlafen, richtig?
Totale Katastrophe. Totale.
Du bist ja noch schlimmer als ich, glaube ich, was Schlafen angeht.
Bin schlimm, ja.
Wie viel schläfst du in etwa?
Also, wenn es gut läuft, 4 Stunden, dann läuft es gut, aber in der Regel 2. Ja.
Und was am Wochen- du heben würdest.
Genau, jetzt hast du es gesagt. Und komischerweise, ich muss ja die ganze Nacht, also ich bin wirklich nachtaktiv, also furchtbar. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, da überlege ich immer, ne? Da habe ich Nerv über, in Ruhe über Trainingsprinzipien nachzudenken, über Forschung nachzudenken, was ich selber entwickeln möchte, wo ich hin will, was ich bauen möchte, wie dieser Muskel jetzt mit der Faszie zusammenhängt, mit dem Gewebe, mit den Arterien, mit den Nerven, wer was schaltet, wer was ansteuert und so weiter. Da habe ich also echt, ich kann mich da Stunden, Tage und Jahre beschäftigen mit so einem Zeugs, ne? Und nur am Freitag auf Abend, ne, schlafe ich wirklich bis am Samstag, bis um 12 Uhr Mittag. Wirklich, also ich schlafe wirklich, weil ich weiß, ich muss am Samstag schwer heben. Und das, komisch weiß, da kann ich abschalten. Ne?
Das klappt dann.
Ein heiliger Ablauf, da schlafe ich ein, ich stehe auch vor 12 Uhr nicht auf, dann frühstücke ich in Ruhe und das ist alles durchgetaktet und da funktioniert es. Aber sonst schlafe ich nicht viel, was sehr ungesund ist und sehr unklug.
Mhm. Mhm. Also wir sitzen da ein bisschen im selben Boot, wobei ich es mittlerweile viel besser hinkriege.
Gott sei Dank.
Also ich habe auch gerade in den Jahren Geschäftsaufbau und so, war ich auch eher so der Auffassung, wer länger schläft als 4 Stunden, ist asozial. Mhm, mh. So die cleveren Glaubenssätze. Und dann natürlich auch so immer dieser Gedanke, du bist ein toller Held. Also ich hatte zum Beispiel, einer meiner Leitsprüche war, ich arbeite, wenn die anderen schlafen. Mhm. Und habe dadurch natürlich mir auch hier und da sicherlich einen Vorsprung erarbeitet. Aber den Preis, den du bezahlst, ist brutal. Mhm. Also sicherlich etwas, wenn wir jetzt über Schlaf ausholen, könnten wir uns die ganze Nacht über Schlaf unterhalten. Aber Schlaf, es gibt bei uns Therapeuten so einen blöden Spruch, den kenne ich seit Ewigkeiten, der hat aber sehr viel Wahrheit. Der wenige Schlaf von heute macht die Krankheiten von morgen. Mhm. Und von dem her würde ich dir da 100% recht geben. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz noch bei dem, also Ratschlag für alle da draußen, schlaft viel. Mhm. 8 Stunden rum ist so das, was sich die Experten super, ja, weitestgehend einig sind. Was auch noch ein sehr schlauer Ratschlag ist, was ich nicht so oft schaffe, wir beide heute wahrscheinlich auch eher nicht, vor 23 Uhr ins Bett. Mhm. Ich also nicht. Alles, was ich befürchte, werden noch eher meinem Küchentisch landen nachher, egal, über was wir heute schon sprechen. Vor 23 Uhr siehst du, wenn du jetzt eine Schlafauswertung machst, dass der Schlaf vor 23 Uhr fast doppelt gilt. Mhm. Na, also du hast einfach eine ganz andere Schlafqualität, ganz andere Herzratenvariabilität und so weiter. Also Schlaf, Riesenthema. Mittlerweile versuche ich es zumindest, weitestgehend auf meinen Schlaf zu kommen. Was natürlich bei Touren oder so wie heute jetzt, morgen früh haben wir Schulung, heute Abend möchte ich mir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Es ist halt immer auch nicht so ganz einfach. Aber Schlaf ist extrem wichtig. Lass uns noch mal ganz kurz beim zentralen Nervensystem bleiben, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen nerdy wird, ein bisschen sehr fachlich, aber ich glaube, der ein oder andere, der hier zuhört, der findet das auch interessant. Ich habe mal vor Jahren von einem Powerlifter, also ich hatte ja damals diese Wette gemacht mit dem Ralf, ich glaube, das weißt du.
Weiß ich, ja.
Wo wir gegeneinander Powerlifting gemacht haben, so kam ich ja überhaupt mal in den Genuss, mal schwerer zu trainieren und wirklich auf ein Kraftziel hin zu trainieren. Und da hat mein Trainer damals gesagt, der Dirk Bernau, Grüße gehen raus, danke nochmal, dass du mir damals geholfen hast, dass ich Ralf schlagen konnte, dass wenn du Maximalversuch machst, Kreuzheben zum Beispiel, und scheiterst, dass dein zentrales Nervensystem so roundabout 14 Tage braucht, bis es wieder 100% da ist.
Ja.
Würdest du das so bestätigen?
Ja. Ja. Deswegen ist es natürlich, damit musst du mir jetzt dann die Kurve aufzeichnen, weil sonst hören wir jetzt nicht mehr auf, ne? Weil da reden wir jetzt ja dann 10 Jahre. Ne?
Ja, macht
nichts. Das ist genau das Thema gefunden.
Es ist mein Podcast, du kannst so lange reden, wie du willst.
Das hört sich gut an, schau. Nee, aber das ist auf jeden Fall so. Ne? Es ist, wenn du Sumo-Kreuz hebst, ist es besser, ne? Weil die Wirbelsäule ja in der Regel gerader ist. Ne? Und wenn du Schlaufen nimmst, ne? Schlaufen, ist es auch besser, ne? Weil du diese
extreme Griffkraft
nicht richtig brauchst. Die extreme Griffkraft nicht brauchst, genau. Natürlich, da die Hand natürlich sehr viele Rezeptoren hat, ne? Das spielt natürlich alles eine Rolle. Und aber prinzipiell ist es richtig, also die richtig guten Athleten, zumindest in Amerika, die heben nur alle 2 Wochen Kreuz, ne? Das ist so. Wir übrigens auch, ne? Wenn wir jede Woche heben, dann heben wir einmal zum Beispiel erhöht, einmal von unten. Also wir wechseln auf jeden Fall die Position, einfach um das Nervensystem zu entlasten. Oder aber, was eine meiner absoluten Lieblingsmaschinen geworden ist auf diesem Erdball, obwohl sie nicht von mir ist, obwohl ich nichts an der Entwicklung zu tun habe, obwohl es eine reine Frauenmaschine ist, das ist dieser, na, wie heißt es in der
Richtung? Hipswaster oder
was? Ja. Ja. Also so ein...
Um halt die Hüftstreckung sozusagen...
Wahn.
Isoliert nochmal.
Deswegen bin ich auch morgen gespannt mit diesem Five, ne? Wenn du mir das mal richtig erklärst und wenn ich da richtig Einblicke bekomme, weil ich hätte das nie gedacht. Also ich war wirklich ewig im Westside Babel, Ne? Mhm. Also zusammengerechnet wahrscheinlich ein halbes Jahr, habe mit den stärksten Athleten der Welt trainiert und ich bin Fan von dieser Gluten Rise, ne? Ne? Dann von der Reverse Hyper und so weiter, von diesen ganzen Sondermaschinen, vom Inverse Curl und so weiter. Alles gut und es funktioniert auch alles und mache ich natürlich oder mache ich auch mit meinen Athleten. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt hast du mich vorhin gefragt, habe ich gesagt Schlaf. Mhm. Ne? Und wenn ich mir die erste Assistenzübung ausdenken oder sagen müsste, was ich für einen guten Kreuzheber, dann würde ich sagen Hip Thrust. Ne? Mhm. Und ich habe früher immer die Frauen da gesehen, wenn sie ihre Hantel darüber tun und so ein Scheiß, ne? Die Langhantel und ein Handtuch rumwickeln und da so Hip Thrust machen, habe ich mir wirklich gedacht, gebe ich ehrlich zu, bis vor 7 Jahren noch, so, das ist so ein Bullshit, ne? Ne? Mach doch lieber eine Kniebeuge, ne? Aber da muss ich mich wirklich selber berichtigen, muss wirklich sagen, Sepp Maurer, da hat dich ganz schön getäuscht. Also das ist, und Nautilus hat jetzt da ja eine, die hat eine ewige Range of Motion, ne? So eine, diese Glute, die Glute Drive heißt die, glaube ich. Mhm. Die hat eine riesige Bewegung, eine riesige Amplitude. Und also das ist wirklich, also ich mache es mittlerweile sogar so, sogar mit meinen ganzen Top-Athleten, wir heben eine Woche vom Boden, eine Woche erhöht, also von den Klötzen, und eine Woche heben wir gar nicht, dann machen wir nur Hip Thrust. Ne?
Okay.
Also als Hauptübung sogar. Und es funktioniert unglaublich gut.
Krass. Hm? Das werde ich mal einbauen. Mache ich tatsächlich wenig. Hm? Was ich halt viel mache, was in so eine Richtung geht, aber erst seit ich bei dir war. Bei dir habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben eine Kettlebell in der Hand gehabt. Mhm. Mit dem Robin. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann. Und das stört einen Wolf Harvard dann. Mhm. Und dann habe ich ja beim Johannes Queller, Grüße gehen raus, mhm. mich sehr intensiv mit dem Thema Kettlebell befasst. Und die Swings natürlich, gerade mit mehr Gewicht und gut mhm. ausgeführt, hast du ja auch diese mhm. auch explosive Hüftstreckung. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich auch im Kreuzheben, vor allem im klassischen Kreuzheben, besser geworden bin durchs Kettlebell-Training.
Hm, glaube ich sofort,
ja. Und der Hip Thruster ist ja gleiches Bewegung oder ähnliches Bewegungsmuster, sage ich jetzt mal. Das würde ja auch Sinn ergeben. Hm. Werde ich mal mit einbauen.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also echt absoluter Wahnsinn. Die kann man auch richtig relativ schwer machen. Ne? Und ich würde jetzt da wirklich in den Wiederholungsbereich gehen, so von 8 bis 12, also wirklich in so einem Faserbereich. Ne? Mhm. Also weniger hätte jetzt für mich keinen Sinn. Und mehr auch nicht, aber das ist wirklich also eine der besten Maschinen, die es für mich gibt. Ja. Hm.
Krass.
Und wie du ja selber verfolgst mit Milon oder auch mit deinem Five-Konzept, mein eins ist mal klar, ne? der die freieste Hüfte hat, die stärkste Hüfte, ja. Die schnellste Hüfte ist der beste Athlet, ist mal gar keine Diskussion.
Also das ist ja immer das, was ich jetzt sage, wenn mich jetzt jemand fragen würde, du darfst nur noch eine Übung machen für Beweglichkeit. Welche wäre das? Dann wäre das bei uns immer der Kniestand. Also im Knien, Hüfte nach vorne, was du unten auf den Bildern gesehen hast, wo ich zum Beispiel bei Stuttgart war. Weil du da halt eben die Hüftstreckung wieder fixen kannst. Ne? Du bist in der kompletten Kette drin, sehr funktionell. Und von der Hüfte, also ich sage jetzt mal die Beckenmuskulatur mit zu viel Spannung, zu viel Tonus, ist für mich die Hauptursache für alle Schmerzgeschichten, die passieren. Also hast du eine Hüfte, die zu ist, dann geht es Richtung Schulter nach oben los, über die Spirallinie, geht es Richtung Knie los. Du wirst innenrotiert laufen, du wirst gebückt laufen, du wirst also ganz, ganz, ganz viele biomechanische Probleme in deinem Körper im Laufe des Lebens entwickeln, wenn die Hüfte zu ist. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich heute, ich glaube, die aktuellen Zahlen sind es gerade wieder rausgekommen, 9 Stunden sitzen im Durchschnitt in der Bevölkerung. Also ist einfach bei einem riesigen Anteil der Gesellschaft die Hüfte zu.
Ja.
Und das wäre mein Ding. Und mit einem Hip Thrust natürlich kannst du den auch schon teilweise beheben, weil du halt den Gegenspieler kräftigst und die Hüfte dann mit Sicherheit auch, wenn du das regelmäßig übst, mehr Länge auch zulassen wird. Ne? Mhm. Und wenn du das halt jetzt noch kombinierst, und werden wir uns morgen mal ein bisschen mit befassen,
ja, ich bin da.
Dann kannst du halt dann noch schneller, glaube ich, ans Ziel kommen, weil das eine tun, das andere nicht lassen. So, das ist auch mir immer ganz wichtig, dass das auch rüberkommt, wenn man sich mit mir befasst, dass ich ja zwar für dieses Mobility-Thema stehe, Five-Thema, aber es geht ohne Muskeltraining auch nicht. Also die Kombination macht es am Ende maximal wertvoll, sage ich jetzt mal.
Ja, ich bin ja echt wirklich jetzt gespannt. Du wirst mir das ja morgen dann zeigen, was denn dann da genau der Unterschied ist. Ne? Mhm. Weil heute haben wir schon ein bisschen fachgesimpelt. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube auch, das wird für viele Leute interessant sein, weil ich sage, die meisten werden jetzt ja sagen, okay, ich mache jetzt einen Ausfallschritt, mache so eine klassische Hüftbeugerdehnung, ne? Und die meisten werden ja dann glauben, das ist genau das Gleiche, ne? Aber du hast ja heute schon gesagt, eben, du bist ja dann fixiert und du arbeitest in diese Überstreckung,
Genau.
ne?
Also auch da jetzt wieder die Gefahr, dass es halt sehr, sehr speziell wird. Aber mit einem Ausfallschritt kommst du, also anders angefangen, wenn wir jetzt mal den Psoas Major betrachten, ne? Also das große Schweinefilet, was von der Wirbelsäule durchs Becken an Oberschenkel geht, der stärkste Hüftbeuger, der größte, um den es ja beim Ausfallschritt theoretisch gehen soll. Dann kommt der von TH12, also 12. Brustwirbel, und geht runter bis L4. Also übers komplett, über diesen kompletten Bereich vom letzten Brustwirbel bis fast runter zum letzten, vorletzten Lendenwirbel. Und wenn du jetzt aufrecht stehend einen Ausfallschritt machst, dann wirst du den nie in den oberen Fasern kriegen, weil du nicht in die Hyperextension gehst. Also deine Wirbelsäule bewegt sich nicht weg. Und wenn du jetzt halt im Kniestand arbeitest, wo du aktiv das Becken nach vorne bringst oder im Gerät, im Hip dann, wo die Hüfte vorne ist und du das Bein nach hinten bewegst und gleichzeitig die Wirbelsäule mit nach hinten nimmst, dann kriegst du den Psoas in all seinen Faseranteilen. Und was bei uns der größte Unterschied ist, wir arbeiten aktiv in dem Muskel. Das heißt, während der in die Länge gezogen wird, arbeitet der Vollgas, bringt Kraft auf. Und das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die aber das komplette Spiel, auch vor allem im zentralen Nervensystem, komplett verändern.
Also bin ich gespannt.
Und da werden wir morgen ein bisschen was machen, dass du da auch mal ein bisschen in der Richtung noch Einblick kriegst. Ja, mal sehen. Ich hatte noch ein, zwei Fragen, die ich sehr interessant fand, jetzt in dem Zusammenhang nochmal Richtung Training. Wenn, also stärker werden, haben wir geklärt. Wir schlafen mehr und machen Hip Thrusters.
Perfekt.
Zumindest mal fürs
Genau,
Kreuzheben.
wunderbar.
Das ist schon mal gut. Ich glaube, das sind auch Ratschläge, wo jeder mal sich was mitnehmen kann. Wenn du jetzt nur einen Gesundheitstipp geben dürftest. Also im Sinne von, also mit Training, allem, was dazu gehört. Was würdest du einem Menschen empfehlen, dass er die Chance maximal erhöht, lange gesund zu leben?
Nur einen einzigsten.
Ja, dein Favorite, sage ich jetzt mal.
Jetzt ecke ich wirklich an. Also jetzt gibt es ein Radau auf dieser Erde. Ich würde sagen, trinke kein Leitungswasser.
Ach du Scheiße.
Ja, jetzt geht's los, ja. Ich weiß schon. Jetzt scheppert es im Karton.
Weißt du, wie lange ich schon dran rummache, mir eine gescheite Filteranlage zu kaufen?
Echt?
Weil ich habe in meinem Umfeld tatsächlich sehr viele Freunde und auch zum Beispiel Holger Guck fällt mir spontan ein, der vielleicht zuhört, Holger sei gegrüßt. Auch wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Experte, der das schon seit Jahren sagt.
Ja, bin ich nicht allein, das ist ja
Nee.
gut.
Nee, also ich wahrscheinlich in dem Podcast hier bist du gar nicht so alleine.
Ja, schau mal.
Aber dass du das so hochgewichtest, das schockiert mich jetzt ein
Also ich
bisschen.
würde sagen, Wasser und Schlaf, ne? Das würde ich jetzt sagen. Das wären jetzt die ersten zwei Sachen. Also wenn ich mehrere Möglichkeiten hätte, würde ich sagen, Wasser, Schlaf, Luft, ne? Gesunde Luft, ne? Was du atmest natürlich dann, wie du atmest, ne? Dann geht es
Atmung, Riesenthema.
ja, Riesenthema natürlich, ganz klar. Jetzt, da geht es ja unendlich weiter. Aber wenn ich mir von allem was aussuchen würde, dann würde ich sagen, okay, trinke gut sauber.
Krass.
Ja, würde ich sagen, trinke gut sauber. Und ich habe selber schon sehr, sehr viele negative und positive Erfahrungen mit Wasser gemacht und ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen mit Athleten. Also wirklich weltweit, muss man wirklich sagen. Also in Hawaii teilweise, weißt du, wenn es in andere Länder fährst, da anderes Wasser gibt, ne? Nicht mal unbedingt, weil man dann Leitungswasser trinkt da drüben, aber weil einfach dieses Wasser ja gar kein Wasser ist. Das ist ja wie, was wir ins Auto reinschütten, das destillierte Scheiße, ne? Und das ist schon krass. Und wenn du einfach ein Athlet bist, also ich will jetzt auf das Thema raus. Wo sind wir hier in Hüfingen? Ja, wenn man sich mal die Arbeit macht und lässt jetzt zum Beispiel von Hüfingen eine Trinkwasseranalyse raus, ne, was in dem Wasser drin ist, dann ist auf jeden Fall das Wasser gesund, ist ja klar. Ne? Es wird ja aufbereitet, ne, mit Enzymen, das ist ja auch nichts Schlechtes, dass das Wasser eben so ist, wie es ist. So, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel, du wohnst jetzt ein halbes Jahr in Hüfingen und dein ganzer Organismus, nehmen wir es mal so, stellt sich jetzt auf dieses Leitungswasser in Hüfingen ein. Alles wunderbar, ne? So, dann ziehst du jetzt von Hüfingen nach Stuttgart zum Beispiel, ne? Da wo dieses Leitungswasser von mir aus jetzt am Land, ne, genauso gesund ist und jetzt trinkst du dieses Wasser, dann wirst du keine sportliche Leistung bringen. Ne?
Krass.
Ja, das habe ich schon so oft festgestellt, das glaubst du gar nicht. Das Wasser ist aber genauso gesund, ne? Um Gottes Willen. Genauso wie das in Hüfingen. Nur diese Bilanz, ne? Der Mineralstoffe, was da drin ist, ist halt komplett eine andere. Ne? Das könnte jetzt sein, das musste man nur rauslassen, einfach bei Google Trinkwasseranalyse eingeben, dann kommt wahrscheinlich bei Hüfingen raus, da ist so und so viel Natrium drin, so und so viel Kalium. Ne? In Stuttgart würde dann rauskommen, genau das Umgedrehte wahrscheinlich. Ne? So,
Okay,
und
krass.
jetzt gibt es das zum Beispiel, du bist jetzt in Hüfingen und jetzt hast du da einen Muskeltonus, die erarbeitet durch deine Ernährung natürlich, also hauptsächlich kommt das von Ernährung und vom Trinken, da wo du sagst, okay, ich bin schöner, praller Athlet. Jetzt ziehst du nach Stuttgart und nach 3 Wochen auf einmal stellst du fest, dass du überhaupt gar keine Spannung mehr hast. Ne? Oder umgedreht, ne? Du hast in Hüfingen keine Spannung und ziehst nach Stuttgart und hast da jetzt einen Übertonus. Ne? Und das liegt also natürlich meiner Meinung nach das größte Geheimnis im
Das ist die Lösung. Ihr habt einfach anderes Wasser in
Richtig,
heiligem Blut.
richtig. Richtig, jetzt hast du es erkannt. Ne? Nee, aber ich glaube, das ist das größte Geheimnis. Also wirklich, wenn ich, das bin ich natürlich jetzt die Nahrungsergänzungen gewichten würde, dann würde ich alles hinten anstellen und ich würde Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium an Nummer einstellen. Ne? Und
Krass.
der das kann, das ist der beste Athlet. Das ist der Beste. Der das schafft, ist der Beste. Ne? Und natürlich ist das Wasser, das Leitungswasser nicht tragisch, wenn du natürlich noch, wenn du am Tag einen halben Liter Leitungswasser trinkst, ne? Alles gar kein Drama, dann trinkst du noch Cola Light oder sonst was. Wenn du aber nur, wenn du jetzt ein Sportler bist und du trinkst am Tag 3 bis 4 Liter Wasser und da ist immer sehr, sehr wenig zum Beispiel Magnesium drin, dann wirst du irgendwann ein Problem kriegen, ne? Weil zum Beispiel, weil du viel zu viel Spannung kriegst. Oder du trinkst jetzt Wasser, wo sehr viel Magnesium drin ist, da wirst du immer eher ein Athlet sein, der wenig Spannung hat. Ne? Und das macht unfassbar viel aus. Unfassbar viel.
Krass.
Ich habe Athleten gehabt, die haben in Hawaii versagt, ne? Versagt, weil die ein anderes Wasser hatten. Ne? Zick, ich habe schon mehr Athleten gehabt. Ich hab das selber festgestellt, ich bin nach Amerika gefahren, ich wollte dort Kreuzheben. Zu Hause habe ich 2,80 gezogen und drüben ziehe ich 2,20. Da denke ich mir, was ist denn jetzt los? Dann sagt noch mein Kumpel, der international ein Heber war, sagte, ja, Sepp Maurer, du musst überall stark sein auf der Welt, nicht nur in deinem heiligen Palast. Ne? Dann denke ich mir, das gibt's doch nicht. Ich ziehe jetzt hier 80 Kilo weniger oder 60, ne? Das kann doch nicht sein. Aber es macht einfach das aus. Also deswegen sage ich, Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, der, wer das am besten im Griff hat, es wird der Beste sein. Und der Gesündeste.
Krass. Also du würdest dann, also ich fühle mich da jetzt extrem ertappt,
Ja, nee.
weil ich trinke, wenn ich zu Hause bin, nur
Ich
Leitungswasser.
auch. Es kommt noch provokativ, ich auch.
Und klar, unterwegs dann in den Großstädten ist mir meistens zu viel Chlor drin. Wenn ich es dann rieche und so, dann trinke ich halt aus den Flaschen. Wie schlimm würdest du, wenn wir beim Wasser sind, das ganze Thema Weichmacher und so einschätzen? Also Plastikflaschen. Beziehungsweise, was mich noch interessieren würde, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht die Lösung? Also eine gute Filteranlage oder was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der das Wasser in Zukunft besser machen möchte? So ich zum Beispiel.
Ja, wie ich auch. Also jetzt kommt ja das ganz Provokative. Also ich trinke ja. Also ich schlafe nicht gut, ne, muss ich ja sagen. Also ich schlafe wirklich nicht gut. Das mache ich.
Es ist falsch, du schläfst einfach gar
Ja,
nicht.
ich schläfe einfach gar nicht. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht, sehr, sehr blöd. Noch dazu, ich will es predigen, ich will es an die Leute weitergeben und an meine Kunden und Athleten, aber ich selber mache es nicht. Was ich aber schon mache, ich trinke gerne, ich trinke viel, ich versuche richtig zu trinken, ich versuche mich auch richtig zu ernähren, auch wenn ich noch so viel Stress habe, auch wenn ich nicht auf den Wettkampf gehe. Aber du kannst als normaler Mensch gerne, um Gottes Willen, dein Leitungswasser trinken, was du zu Hause hast, ne? Weil eben dieses Gesetz des Leitungswassers und das Gesetz des Mineralwassergesetzes ist ja eins der bestkontrolliertesten auf der Erde, ne? Das ist ja krass.
Ja, beste kontrollierte Lebensmittel, sagt man ja
Richtig,
oft,
ja,
ja.
sag mal, ja. Deswegen solltest du auch übrigens in jedem Restaurant, wenn du ein Wasser bestellst, eine Flasche kriegen, ne? Und nicht nur ein Glas, wo Wasser drin ist, ne? Das ist auch oft in Wirtshäusern nicht so. Da bestellst du dir Mineralwasser, ne? Zahlst dir 4 € dafür, dann bekommst du ein Glas mit Wasser, ne? Du weißt aber gar nicht, wo das her ist, ne? Das ist oft so. Aber zur Frage, ich würde natürlich Leitungswasser trinken, aber beim Sport, ne? Während dem Sport auf jeden Fall würde ich irgendein Wasser trinken, das den bestmöglichen Leitwert hat, ne? Und das in der Regel am besten, was über Vulkangestein läuft. Also Wolvig, Evian, Vitel oder Gerolsteiner, ne?
Ein deutscher. Und dann eher aus der Glasflasche.
Genau, auf jeden Fall aus der Glasflasche, genau.
Also ich glaube, dieses Black Forest hier bei uns aus der Ecke hat auch einen ganz guten Ruf, was
das angeht. Da muss man schauen.
Glaube ich.
Also, ja, da muss man schauen, ja. Aber das würde ich machen. Sicher ist es nur eine Nuance im Sport, aber ich sage jetzt einfach mal, du willst 300 Kilo heben und selbst wenn es nur 5% ausmacht, ist das ja richtig viel, ne? So sehe ich das.
Ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln, wenn du mir als Tipp für 300 Kilo heben Wasser anderes gibt's. Wasser mitgibst.
Ja, ja, es gibt natürlich noch mehrere Tipps, gell? Aber ist schon einer. Ja,
ja, okay. Spannend. Wenn wir da jetzt gerade so sind, dann bleibt für mich eigentlich nur noch in dieser Richtung zumindest mal eine Frage, weil du es gerade schon gesagt hast, du ernährst dich gesund. Was ist für dich gesunde Ernährung? Ist ja immer schwierig zu definieren, wenn ich überlege, was ich schon alles ausprobiert habe im Laufe meines Lebens und was es alles für Hypes gab. Und dann habe ich jahrelang im Kampfsport früher versucht, mich extrem low carb zu ernähren. Dann sah zwar super aus, aber ich war ständig verletzt und so. Hat man ja verschiedenste Sachen. Was ist für dich heute so, wenn man das so sagen kann, du wirst wahrscheinlich bei jedem Athleten noch ein bisschen was anderes machen, aber so ein paar Grundpfeiler der Ernährung, wo du sagst, das ist für dich ein guter Weg als Athlet, als gesunder Mensch?
Jetzt werden mich auch wieder alle hassen, ne? Also natürlich so viel Nahrungsergänzungsmittel, so wenig wie möglich. Da geht's schon mal los, ne? Ich verkaufe das ja selber in meinem Studio, ne? Und es gibt Sachen, also rein jetzt bei den Nahrungsergänzungen, die kann man nicht ersetzen, ne? Das geht nicht, ne? Also du brauchst nach dem Training ein gutes Whey-Protein, du brauchst Maltodextrin, brauchst einen Zucker, ne? Bla bla bla, dass die Zelle aufmacht, das Eiweiß da die Möglichkeit findet reinzugehen und so weiter. Du brauchst Vitamine, du brauchst Mineralstoffe und so weiter. Aber das Wichtigste ist, so kann man es provokativ sagen, so wenig Nahrungsergänzungen wie möglich. Und daraus resultierend so gesund essen, so natürlich, natürliche Lebensmittel, so wenig denaturierte Lebensmittel wie möglich. Also frisches Fleisch, ne? Nicht so wenig wie möglich aus dem Supermarkt, ne? Sondern wo du wirklich sagst, okay, wenn du die Möglichkeit hast, irgendeinen guten Fleisch dazu kennen, dann würde ich auch das Fleisch da kaufen, ne? Dann wenig denaturierte Lebensmittel essen, eben zum Beispiel eher Reis, ne? Wie irgendwie wie Nudeln in allen Varianten, ne? Also wirklich einfach so natürlich wie möglich zu essen, frisches Gemüse, ne? Und wenig pökelsalzhaltige Sachen, natürlich, was ja für viele der Tod ist, ne? Und was die natürlich auch differenzieren müssen, weil der Doktor sagt, du hast Bluthochdruck, du darfst kein Salz mehr essen, um Gottes Willen. Es gibt ja nichts Gesünderes wie Salz. Salz ist ja nicht gleich Salz.
Aber das ist jetzt ja seit Jahren eine Diskussion.
Ne? Ja, ja. Pökelsalz ist natürlich eine Katastrophe, wenn du es wurscht ist, ne? Da wo dieser Schrott drin ist, natürlich
macht dich. Gute Leona,
ja, logisch.
Leberkäse,
lecker. Das macht dich natürlich tot, aber ein richtig gutes Salz, also da bekommst du ja keinen Bluthochdruck. Ne? Also so gesund und so natürlich, wie es geht. Ne? Abwechslungsreich, aber von dieser Zeit bin ich weg. Einen ganz großen Gruß an einen der größten Ernährungsexperten, meiner Meinung nach, Bauer Manuel, ne? Der bereitet jetzt gerade im Team Budesheim vor. Ne? Es ist auch wirklich einer der schlauesten Köpfe, wenn es um Ernährung geht, meiner Meinung nach. Und auch der propagiert auf keinen Fall mehr dieses klassische wie früher Reis, Pute, Brokkoli. Und das 365 Tage lang. Ne? Und das kann nicht gesund sein. Ich glaube das nicht. Und also das ist
gegen meine Zeugen. Also du befürwortest auch eher Vielfalt.
Auf jeden Fall.
Spielt bei deinen Athleten das Thema Kalorienzufuhr eine Rolle? Also über was steuerst du jetzt, wenn du zum Beispiel den Robin vorbereitest, der muss noch 7, 8, 9, 10, 12 Kilo abnehmen? Ich weiß nicht, wie viel musst du denn abnehmen letztes Mal?
22.
Boah, er war nämlich, als wir zusammen trainiert haben, noch ganz gut beieinander, gell? Und dann stand er wieder später im, wie steuerst du das mit ihm? Also, du steuerst ja auch seine Ernährung dann, oder?
Ja, klar.
Naja, er kriegt dann einfach nur das zu essen, was du ihm im Hotel vorsetzt.
Das ist relativ einfach, genau. Das ist relativ einfach. Also, aber die Kaliometrie ist ja schon eine Wissenschaft und auch eine Ansichtssache. Aber ich sage mal, ich versuche immer hauptsächlich über den Weg zu gehen, mehr zu verbrauchen wie zu essen. Ne? Es gibt so viele Herangehensweisen, aber das funktioniert meiner Meinung nach immer noch am besten. Ne?
Ist auch mein Learning bei allem, was ich ausprobiert habe.
Schon
am Ende des Tages.
Schon, ne?
Energieaufnahme.
Ja.
etwas weniger als Energieverbrauch.
Richtig.
Und die Welt ist gut.
Ja.
Und wenn ich halt deutlich mehr esse, dann auch völlig egal was.
Richtig.
Wird es halt mehr.
Richtig.
So.
Richtig. Würde ich auf jeden Fall so sagen.
Und du versuchst dann aber, bei so einem Athleten wie bei ihm macht es natürlich Sinn, mit dreimal am Tag Training musst du wahrscheinlich nicht wahnsinnig reduzieren, weil der Verbrauch einfach so brutal hoch wird.
Genau, wenn wir anfangen, dann stellen wir das Essen einfach mal, weil er braucht auch seine
Energie
und auch seine Ruhezeiten und nach dem Kampf muss der mal runterkommen. Natürlich sündigt er da und isst er da, ne? Aber wenn wir dann mit der Trainingsvorbereitung anfangen, dann gibt es wirklich einfach dieses ausgerechnete Essen, ne? Mit allen Variationen von Rindfleisch über Pute, über Hähnchen, ne? über Fischsorten, ne? über magere Käse, über Gemüse, über Reis, über am Anfang noch Nudeln, Kartoffeln, ne? Also einfach gesunde, natürliche Sachen. Und das wird eben genau ausgerechnet und die Kalorien werden dann einfach im Laufe der Zeit reduziert.
Mhm.
Wir brauchen aber fast gar nichts reduzieren, wie du es recht schön gesagt hast, weil einfach der Trainingsaufwand so immens ist, dass wir jeden Tag zwischen, übertreiben wir es mal nicht, aber zwischen 4.000 und 7.000 Kalorien verbrauchen wir schon bei so einem Training. Ne? Und da brauchst du nicht mehr viel reduzieren, da ergibt sich das selber.
Ja, ja. Kannst du ganz grob sagen, weil das finde ich auch mal eine interessante Frage oder eine groß diskutierte Frage, wie hoch ihr das Defizit dann so ungefähr anpeilt? Wenn du dann sagst, er muss 22 Kilo abnehmen über einen Zeitraum X, was ist so für dich, gibt es da so eine Faustformel? Ich meine, du wirst wahrscheinlich hinten raus dann nochmal ein bisschen erhöhen, ne?
Mhm.
Das Defizit, aber hast du da so eine Faustformel, wo du sagst, da findest du, vielleicht jetzt ein Boxer ein Extrembeispiel, aber stelle ich dir vielleicht die Frage, ich möchte jetzt gesund abnehmen, was für ein Defizit würdest du ungefähr wählen?
Also es ist eigentlich, wenn du jetzt ein normaler Mensch bist und nicht jetzt jemand, der gezwungen wird, 3 Monate bei mir zu trainieren, ne? Und jeden Tag das Gleiche zu essen, ne? Oder so, dann würde ich einfach mal sagen, du schreibst dir selber 3 Tage auf, das funktioniert nach wie vor am allerbesten, ne? Schreibst dir 3 Tage auf, wiegst einfach dieses Essen 3 Tage mal, ne, dann bekommt irgendeine bestimmte Kalorienanzahl raus. Ne? Ich sage jetzt mal, dann kommt wahrscheinlich raus, 2700, 2500, je nachdem, ne, wie schwer du bist und sonst was. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei 2500 bist, dann würde ich wirklich piano runtergehen auf 2,2, 2,1. Mhm. Ne? So, und würd,
also 3, ja, 4, maximal 500
richtig,
Kalorien.
Richtig, richtig. Ja. So würde ich das angehen.
Ich oute mich hier mal. Also ich bin jemand, der trecken muss, wenn ich es einigermaßen im Griff haben möchte, weil ich sonst völlig ausarte. Also ich kann alles essen.
Ja?
Ja. Ist ja gut. Also ich wäre ein guter Schwergewichtsbodybuilder. Ja.
Würdest du zunehmen, oder? Würdest du zunehmen?
Sofort.
Ja?
Also ich kann, ich muss da ganz, ganz rigoros rangehen, weil ich wirklich sehr, sehr maßlos essen kann. Und ich muss, also mir reichen noch nicht 3 Tage, weil ich auch selber keine Wahrnehmung dafür habe, wie viel ich tatsächlich esse. Oder es mir immer schön rede. Und wenn ich tracke, dann komme ich damit ganz gut zurecht. Und dann kann ich auch eher dann so ein Ende finden. Ne? Aber ich versuche eben auch, wenn ich dann abnehme, so das wäre jetzt auch eine Range, die ich jetzt für mich anpeile. 300, 400, 500 Kalorien Defizit. Habe ich auch die beste Erfahrung mitgemacht, ja. Allerdings möchte ich jetzt keine Ratschläge geben mit meiner persönlichen Essstörung.
Ja.
Weil es ist, glaube ich, nicht wirklich übertragbar. Aber die Grundideen würde ich mit dir 100% teilen. Und das finde ich jetzt eben, oder fand ich jetzt auch mal für mich spannend, von dir mal zu hören, was du da machst. Und was ja immer wieder spannend ist, wenn man jetzt auch mit jemandem wie dir spricht, der jetzt Athleten in so einem hohen Niveau betreut, dass sie am Ende des Tages ja trotzdem keine Raketenwissenschaft machen.
Nee.
Oder nichts super Fancyes oder die Hollywood-Diät.
Nee.
Sondern es sind halt wirklich immer wieder die gleichen Grunddinge, die man dann halt bei euch sehr akribisch und sehr perfekt umsetzt, aber es sind keine Wundergeschichten.
Nee. Und ich denke auch mal, also bei uns ist ja zum Beispiel sowieso üblich, jeden Tag um 10 Uhr sitzen alle meine Athleten am Rad, ne? Alle zusammen. Das sind manchmal nur 2, ne? Manchmal sind es auch 10 und die radeln dann.
Ne? Da saß ich ja auch mit bei.
Da saß ich auch mit bei, ne? Ja, die radeln dann, ne? Das ist denen ihr Tagesablauf, ne? Entweder fahren die Intervalle oder fahren die nur fürs Kaloriendefizit, ne? Oder die fahren einfach nur als regenerativ, aber um 10 Uhr fahren die. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, man täuscht sich da so, gerade mit den Kalorien, ich mich selber bei mir auch. Weil man, weil sich ja die Gewohnheiten ändern und der Tagesablauf ändert sich ja auch, ne? Mhm. Wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel 6 Jahre zurückschaue, dann war ich ja den ganzen Tag am Marsch, ne? Ich war auf der Trainingsfläche, ne? Habe jemanden eingerenkt, jemanden behandelt, jemanden getestet. Also ich war am ganzen Tag on fire.
Was halt so ein Koch so macht.
Was ein Koch so macht. Und jetzt wird es aber immer mehr sitzende Tätigkeit, ne? Und wenn du, also wirklich, also das, früher hätte ich dich ausgelacht, wenn du mir daherkommst, wenn du mir gesagt hättest, hey, schau mal auf deine Uhr, wie viele Schritte du gemacht hast, dann hätte ich gesagt, wie spinnst du? Ne? Aber ich muss wirklich feststellen, ich habe Tage dabei, da sitze ich nur. Ich sitze nur. Und dann natürlich, da schläft ja alles ein, ne? Und dann wunderst du dich auf einmal, hey, ich trainiere doch, ich esse doch gut, warum habe ich jetzt da, setze ich jetzt da ein Fett an? Ne? Aber ist natürlich klar, wenn du dich den ganzen Tag gar nicht bewegst, und diese Kalorien, die unterschätzen viele.
Ja, ich glaube, ich würde noch was ergänzen. Die Leute unterschätzen brutalst, wie viel sie essen, und überschätzen brutal, was sie mit Training verbrennen.
Ja, genau.
Weil du hast ja bei einem, also kann ich mich auch wieder voll und ganz outen, mein Alltag ist brutal viel Sitzen mittlerweile. Also ich sitze im Auto, ich halte irgendwo schlaue Vorträge oder vielleicht auch nicht so schlau, das müssen die anderen beurteilen. Hab irgendwelche Meetings, bin mittlerweile auch viel irgendwie im Homeoffice, diese ganzen Teams-Meetings und so weiter. Und ich muss realistisch bei mir, bin ich mit um die 2000 Kalorien unterwegs. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht der große Riese. Ich wiege irgendwie, ja, gerade bin ich ein bisschen schwerer, aber keine Ahnung, 3, 4, 85 Kilo. Und das bisschen, was ich dann trainiere am Tag, ein kurzes, intensives Krafttraining, Muskeltraining, da hast du nicht den Verbrauch. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein bisschen runter, dann bin ich irgendwo bei zwischen 1800 und 2200 unterwegs.
Ja, ja.
So, wo ja jeder denken würde, aber das ist halt die Realität. Also das ist das, wo es dann funktioniert. Und alles drüber nehme ich halt eher zu. Jetzt muss ich natürlich da realitätsmäßig auch zugeben, wenn ich natürlich jetzt nicht gucke, dann werden es bei mir auch mal gleich 6, 7, 8, 9, 10.
1000. Ja. Echt? Schaffst du wirklich?
Ja,
schaffst du
problemlos.
Wirklich? Schaffst du?
Problemlos.
Gibt's ja nicht.
Problemlos. Und deshalb muss ich da immer ein bisschen drauf gucken.
Brutal.
Also ich beneide jeden, und das würde ich auch jetzt hier als Botschaft rausgeben für die zuhören. Wenn du ein natürliches Sättigungsgefühl hast und so ein Gefühl für Essen und wann es reicht, dann macht gar nichts. Einfach weitermachen. Aber alle anderen, die jetzt eh schon irgendwie mit uns im selben Boot sitzen, also ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mit rein, da macht es dann schon mal Sinn, mal drauf zu gucken und einfach mal so eine App zu nutzen oder aufzuschreiben,
wie du gesagt hast,
um mal zu gucken, wo man so liegt. Weil da gibt es übrigens auch geile Statistiken dazu. Und zwar Durchschnittswerte, wie viel verschiedene Länder essen und was sie verbrauchen. Und da sind, nagelt mich nicht fest, ihr könnt es gerne mal googeln. Da gibt es eine Studie von 2015, war die, wenn ich mich richtig erinnere, kann auch 2016 gewesen sein. Und da kam schon raus, damals schon bei den Deutschen irgendwie, dass wir 3000 Kalorien essen, aber halt irgendwie nur im Durchschnitt 2200 verbrauchen. Mhm. Und das spiegelt sich ja auch wieder in der Gesellschaft, wie viele Menschen übergewichtig sind, wie Adipositas wächst, wie Diabetes explodiert und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass der ganz große Faktor, ohne es zu viel auszuschweifen, dass die Leute völlig unterschätzen, wie viel sie essen. Mhm. Ist allein so ein Cappuccino mit Milch, dass da halt einfach mal so kurz 100 Kalorien durchgehen. Ne? So. Mhm. Und total überschätzen, wenn sie Sport machen oder trainieren. So dieses typische, jetzt habe ich Tennis gespielt, jetzt kann ich ja essen.
Ja, genau.
Der Patrick Heitzmann, gehen auch Grüße raus, der hat schon vor Jahren auf seinen Vorträgen immer gesagt, er behauptet, dass Sport dick macht. Und dann haben alle im Publikum gesagt, spinnt der völlig und so, ne? Und er hat immer gesagt, ich stehe zu der Aussage, weil ich meine genau die Leute, die Tennis spielen gehen und danach sagen, jetzt habe ich mir die Schnitzel mit Pommes verdient.
Ja.
Und das Bier und was weiß ich. Und dann macht Sport dick, weil das verbrauchst du einfach nicht. Unser Körper ist so eine perfekte Maschine, der so unglaublich viel leisten kann mit ganz, ganz wenig Energie, dass wir halt da beim Reinwerfen ein bisschen gucken müssen, was wir so in Summe haben. Spannend. Was kann ich dich noch fragen? Wenn ich dich schon mal da
alles, was dich interessiert.
Also vielleicht, was mich wirklich interessieren würde, also ich habe mir dein Buch, ja, das hatte ich ja mitgenommen, wo ich bei dir war, dann habe ich das tatsächlich noch in derselben Nacht angefangen zu lesen, so behämmert, wie ich halt bin. Ich schlafe ja auch nicht wie du. Und da muss dazu sagen, ich bin bei dir, glaube ich, um 2 Uhr nachts weggefahren. Und dann irgendwie noch durch den Wald nach Straubing, wo ich dachte, es endet nie. Und dann habe ich noch im Hotel angefangen, das Buch zu lesen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ich trainiere jetzt schon sehr lange, kenne mich, glaube ich, ganz gut aus. Ich kann aus deinen Trainingsplänen, oute ich mich völlig, nichts rauslesen. Mhm. Die sind für mich Ist ja auch nicht so verständlich, nicht ja nachvollziehbar.
Ja, ist ja auch so.
Also das, was ich auch meinte, du machst ja schon sehr eigene Trainingsansätze. Ich habe mich im Buch besonders drauf gefreut, mal ein Training von Sepp Maurer nachzutrainieren. Keine Chance.
Richtig, richtig.
Also du machst da ja, klär uns mal ein bisschen auf.
Ich hab,
hast du es nur so kompliziert gemacht, dass keiner was machen kann, nee, oder ist das wirklich?
Nee. Also ich, es war ja wirklich auch vom, ne, mit der ich das Buch geschrieben habe, mit der Diana Binder, ne, was mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin ist, oder ja, eine meiner besten Freundinnen mittlerweile ist. Also wir kam dann irgendwie auf die Idee, da muss ein Trainingsplan rein. Ne? Da sage ich, ich mache doch da keinen Trainingsplan rein. Ich kann doch nicht, das widerspricht ja alles, für was ich stehe und was ich denke. Ich kann keinen Pauschal-Trainingsplan in ein Buch reinschreiben. Sage ich, okay, dann machen wir halt Beispielpläne rein, ne, von Athleten. Das ist für mich ja der größte Graus, was es gibt. Ich habe auch noch natürlich ein paar schlechte Bewertungen. Also ich glaube, eine sogar nur, bis jetzt, auf Amazon. Ne? Da hat einer genau das Gleiche geschrieben. Und da hat er auch recht, also mich kränkt das ja auch nicht, aber das geht nicht, ein Pauschal-Trainingsplan, das geht nicht, ne? Das geht, ist es unmöglich, weil ich will, wenn ich jemanden einen Trainingsplan schreibe, den will ich anschauen, den will ich testen, ne? Ich will sehen, was der für Probleme hat, ich will wissen, wie lange der trainiert, ich will wissen, wie viel Zeit das überhaupt hat, wie viel Zeit das er aufbringt, wie groß er ist, wie dick er ist, ne? Ob er dünn oder dick ist, groß oder klein ist, ob er, welche Umfänge das der hat und so weiter. Und so. Und dann kann ich den erst überhaupt einen Trainingsplan schreiben. Und da muss man das Ziel erst festlegen. Da gibt es ein Nahziel, ein Fernziel, ein Weitziel, da gibt es ein Olympiazyklus oder nicht oder sonst was. Also ein Pauschaltrainingsplan ist für mich ja, in meiner Welt existiert das gar nicht. Und du hast aber jetzt total recht, die da drin sind, die sind einfach wirklich von Athleten Trainingspläne, die in Wirklichkeit ja, bei mir hat ein Trainingsplan, also in so einer, der da abgebildet ist, in dem Buch, in Wirklichkeit 28 Seiten. Ne? Also mit Beschreibung, wie lange, was davor, welche Wiederholungen, welche Pause, welches Gewicht. Ne? Also das dauert ja, wir machen uns da sehr viel Arbeit und das konnten wir in dem Buch ja gar nicht richtig aufteilen, sonst wäre der Trainingsplan ein eigenes Buch. Ne? Mhm. Deswegen haben wir das also in so eine Excel-Tabelle zusammengefasst, nur dass man sich das vorstellen kann. Ne? Aber zum Nachtrainieren ist dieses, hast du völlig recht, ist auch absichtlich so, ist dieses Buch gar nicht, ne, gut. Ne? Also da ein Trainingsplan, natürlich was zum Reininterpretieren ist okay, aber das als Beispiel zu nehmen, ist ganz schlecht.
Hm. Ja, ist wirklich sehr, sehr komplex, was du da drin hast. Mhm. Einfach. Und ich, wirklich jemand, der seit, keine Ahnung, 25 Jahren sich mit Training befasst und ich kenne irgendwie 3/4 der Übungen nicht oder kann mir nicht darunter vorstellen, das ist schon außergewöhnlich.
Ja.
Aber dann ist nachvollziehbar, was du sagst, verstehe ich. Und wenn du nur eine schlechte Bewertung bis jetzt deshalb hattest.
Bis jetzt, ja, schauen wir mal nach dem Podcast vielleicht.
Jetzt trauen sie sich alle, weißt du? Davor, wenn ich da reinschreibe, ich blicke die Pläne nicht, dann oute ich mich ja als Idiot. Ja.
Kann natürlich sein.
Hat sich keiner getraut. Richtig. Und jetzt, wo ich mich geoutet habe, ja, trauen sie sich vielleicht ein paar mehr.
Richtig.
Naja, aber ich finde das Buch trotzdem sehr, sehr lesenswert. Und was ich zu Anfang ja gesagt hatte, ich finde halt immer Menschen beeindrucken, die irgendwo so einen Rückschlag hatten, wie jetzt dein Unfall, und dann aber eigentlich aus diesem negativen Ereignis so was krass Positives machen. Mhm. Also wahrscheinlich wärst du ohne diesen Unfall nie da, wo du heute bist.
Nee, niemals.
Und könntest dich nicht so entfalten und hättest nicht all diese Dinge gelernt aus der Not raus, die dir jetzt, die jetzt deine Basis sind, um mit all diesen Menschen zu arbeiten und zu helfen. Und das finde ich einfach immer wahnsinnig beeindruckend.
Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also ich bin mir sicher, wir hätten einfach ein großes Fitnessstudio. Vielleicht, ja. Ein Fitnessstudio, so kann man es stehen lassen. Ja.
Und du wärst vielleicht mal richtig stark geworden, nicht so wie jetzt.
Oder so, genau, richtig. Da kannst du recht haben. Das kann sein. Das kann sein, richtig. Das kann sein.
Ich bin selten so froh gewesen, dass ein Tisch zwischen uns ist.
Nee, alles gut, alles gut. Alles gut, ja, hast ja eigentlich recht, ne? Ja. Man könnte immer stärker sein.
Ja, ne? Ist auch lustig, wenn ich das zu dir sage.
Nee, alles gut.
Gegen dich bin ich ja.
Nee,
alles gut. Noch nie trainiert.
Nee, alles
gut. Sehr, 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 sehr interessant. Auch für mich, und das sind wirklich jetzt auch Fragen, die ich dir gestellt habe, die ich halt auch für mich selber interessant finde, muss ich wirklich sagen. Also gerade was Training angeht und so. lernst du ja nie aus. Und ich finde das einfach wahnsinnig spannend, sich mal mit jemandem wie mit dir da so austauschen zu können.
Ja, mich freut es ja auch.
Und da mal reinhören zu können. Vielleicht noch einen lustigen Side-Fact. Tatsächlich, weil du vorhin erzählt hast, Eishockeyspieler und so weiter. Ich habe früher auch, Grüße gehen raus an Dani Hüni, Goalie School Kloten. Ich habe früher auch viel mit Eishockey gemacht.
Ja.
Also vor meiner, es war also während, war ich da schon in der Physio-Ausbildung? Ich bin nicht sicher, aber da habe ich viel mit Eishockey. Athleten und Athletinnen gearbeitet, ganz viel in der Schweiz, ganz viel in Füssen, gar nicht so weit weg von dir, das ganze Jahr Eis war. Spannend, hatte ich auch viel Spaß damals. Habe ich in den jungen Jahren viel gelernt, viel Athletiktraining gemacht mit denen. Habe ich bis heute noch ein paar Freunde aus der Zeit,
schön,
zum Beispiel Markus Koch, Grüße gehen raus, der hört bestimmt zu, ist heute Lehrer, war ein sehr guter Spieler. Hat mir viel Spaß gemacht immer mit diesen Athleten, muss ich schon sagen.
Das sind schon Verrückte, die Eishockeyspieler.
Ja, Eishockeyspieler sind völlig durch.
Ja.
Also da, wo die anderen Sportler aufhören, fangen die an.
Ja, ja.
So, normalen Sportler musst du motivieren, Eishockeyspieler musst du eher einbremsen.
Mhm.
So, das Knie ist nicht verdreht. Ich kann wieder aufs Eis.
Ja, genau. So sind die, ja, genau.
Puck in die Schnauze gekriegt, keine Zähne mehr im Mund, geht, ich kann spielen. Ist schon ein ganz eigenes Völkchen.
Genau.
Ja. Aber hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Sepp, wir haben über eine Stunde.
Schön.
Wobei, ich würde mit dir auch 2 Stunden quatschen.
Ja, ja, war nicht langweilig.
Aber ich glaube, wir haben recht viel abgearbeitet, haben ein paar coole Learnings rausziehen können. Und ich würde sagen, für heute gehen wir mal gemäß deinem Ratschlag schlafen.
Schön. Probieren wir mal, ob das funktioniert, aber ich denke schon.
Sepp, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, das wird nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein.
Ich
werde mal bestimmt mal nachholen. Und wenn ich das Zeug alles zu dir karre, dann machen wir bei dir eine Aufnahme. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin extrem viel Erfolg. Und ich wünsche dir natürlich für dein kleines Projekt, was du vorhast, auch sowieso maximalen Erfolg. Wobei, ich bin der Meinung, bei dir lässt er sich gar nicht vermeiden.
Nö, wenn du das wirst, sagst, ich hoffe es mal, dass es gut geht, ja.
Ja. Und ich werde mich da mal für ein Praktikum bei dir bewerben.
Ja, ich eher bei dir.
Da habe ich Bock drauf.
Ich eher bei dir.
Sepp, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank an alle Zuhörer. Schönen Tag euch noch und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Genau.
Tschüss, euer Wolf.
Hasta la vista.